Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Gassenwissen. Folge 37 mit dem Thema Der Streuner als Heldentypus in DSA und darüber hinaus.
Hallo zusammen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid da draußen. Und wenn ich sage wir, da meine ich nicht nur mich selbst, Meister Henny von den Schwafelhelden, sondern meine MitmeisterInnen, die da wären. Die liebe Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Dann haben wir noch den Magnus mit dabei.
Moin.
Und die Runde wäre nicht komplett ohne Daniel. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, ihr wisst ja, Fex sei mit euch.
Genau, unser heutiges Thema. Wir widmen uns heute wieder einem der klassischen DSA 3 Heldentypen, beziehungsweise auch vorher schon vorhanden. Bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, möchte ich wie immer von euch wissen, was war denn euer Pen and Paper oder verwandtes Spiele-Highlight seit der letzten Aufnahme, ihr Lieben? Was gibt's denn da zu berichten?
Ich mach's ganz kurz. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber die ein oder anderen Server-Treffen von Josies Server. Und da gab es eine sehr lustige Chaos-Runde. Und da bin ich dann tatsächlich mit meiner heißgeliebten DSA-Schwarzmagierin auf einmal irgendwo bei einem Setting gelandet, das so an Stolz und Vorurteile erinnert hat und irgendwo in England in London gespielt hat, Josie, glaube ich, gell? Und das war eine sehr lustige Runde, weil da war nicht nur meine schwarze Magierin mit dabei, sondern da war auch einmal ein Ork aus Shadowrun dabei und noch sehr viele andere lustige Charaktere. Und es war eine sehr, sehr lustige Runde, weil es nämlich darum ging, dass Heirat darstellen sollten in diesem Setting. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Kam es denn auch zu Hochzeiten oder Heirats- oder zu Paarungen?
Was beim Treffen passiert, bleibt beim Treffen.
Okay. Ich krieg den Ork schon zum Reden.
Nein, ausnahmsweise war diesmal nicht ich der Ork.
Auf alle Fälle war es eine sehr, sehr lustige Runde mit einem sehr, sehr lustigen Setting.
Ja, ich hab's ja gehört da draußen, für die den Schwafelhelden-Podcast verfolgen. Mein Highlight war, dass die HeldInnen es geschafft haben, endlich den Dungeon zu betreten von In den Fängen des Dämons nach fünf Folgen. Es war wirklich schmerzhaft, aber es war lustig. Aber jetzt geht es endlich im Dungeon weiter. Ja, und das war mein Highlight. Ich habe sonst D&D gespielt, meine Tischrunde. Das ist immer wieder schön. Und ich muss leider sagen, dass ich Tischrunden auch wirklich nochmal dem digitalen Spielen auch vorziehe. Einfach, weil man mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel Zitronen wie Hitler zu bemalen und sie hin und her zu werfen und so. Also das geht auch nur am Tisch.
Ja, es ist...
Ich werde es auch nicht auflösen, dieses Rätsel. Also, es war sehr lustig. Ja, also das die D&D-Tischrunde und natürlich die Schwafelhelden in den Fängen des Dämons sind wir jetzt da im Dungeon endlich. Das war mein Spieler-Highlight.
Ja, also einerseits das komplette Server-Treffen, das auch noch fast genau auf den dritten Geburtstag meines Servers gefallen ist, war von vorne bis hinten einfach ein absolutes Highlight. Deshalb kann ich mich da gar keine feste Spielrunde, sondern im Moment für mich die Vorbereitung auf. Wer den Podcast hier schon etwas hört, hat bestimmt schon mal rausgehört, dass ich nicht diejenige bin, die sich großartig auf Spielrunden vorbereitet. Ich leite kommende Woche, also dann Ende April, eine Runde, die sehr besonders wird. Auch eine Chaosrunde und ich habe sehr lange darauf hingearbeitet, damit die so zusammenkommen kann. Mit unterschiedlichsten Charakteren aus unterschiedlichen Welten ist sehr viel im Das läuft alles irgendwie zusammen. Die ganzen Fäden, die gewoben wurden, kommen jetzt zusammen zu einem dicken Strang von einer Geschichte. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und mir macht die Vorbereitung sehr.
Nur als Zwischenfrage für die da draußen, die es nicht wissen, wenn du sagst Chaosrunde, meinst du damit, was ist das?
Eine Chaosrunde ist eine Spielrunde, in der Charakter zusammen spielen würden. Das heißt, ich habe eine Zwergin dabei aus Mittelerde, eine Magierin aus, sagen wir mal Fate Venturi, einen Charakter aus einer selbstgeschriebenen Fantasy-Kampagne, eine Sith-Hexe aus Star Wars und ein Mädchen. Also es ist bunt gemischt und die Charaktere würden so ja nie zusammenspielen. Deshalb wird es wahrscheinlich sehr chaotisch, wenn die sich überhaupt erstmal kennenlernen, Begriffe definieren, wie was ist eigentlich ein Raumschiff. Und dann halt noch die Handlung hinter der ganzen Runde. Es wird spannend.
Okay, Ich wollte das nur einmal klären, dass sie draußen nicht denken, ihr spielt irgendwie Chaos in the Old World oder sowas. Also einfach nur. Ach so, nein. Deswegen, alles klar. Okay, dann Magnus.
Ja, ich möchte mich auch anschließen, meine heißgeliebte montägige DSA-Runde. Wird es mir verzeihen, auch wir hatten einige Highlights, sind gut weitergekommen in unserer selbst zusammengeflickten Herz des Reiches-Kampagne, die dann zusammen mit unserer Jakirien- oder später Horasreich-Kampagne dann zur Borbrat-Kampagne zusammenlaufen soll, zusammen mit einer dritten Albernia-Kampagne. Ja, viele Pläne. Nein, ich möchte auch das Servertreffen nochmal hervorheben. Das war ein absolutes Highlight für mich. Ja, ich bin da vor Euphorie, Freude, Kreativität auch nicht minder absolut voll eskaliert. Und das hat mir richtig gut getan. Lauter Leute, die so getroffen, so auf einer Wellenlänge. Und das seit so langer Zeit, jetzt auch ob der Pandemie, konnte das nicht geschehen. Und ja, ganz viel Liebe geht raus für alle, die das hören. Und da habe ich dann nach einer lang durchgefeierten Nacht haben wir eine Fate-Runde gespielt im Setting von Fluch der Karibik, also Fate of the Caribbean. Und ich glaube, wir haben, ob der Tatsache, dass unsere Würfel aktiv versucht haben, uns umzubringen, wir haben mehr als die Hälfte der Zeit lachend unterm Tisch gelegen vor den Absurditäten, die aufgrund dieser ganzen verpennten Proben geschehen sind. Es war einfach nur genial. Das werde ich niemals vergessen. Und das ist schön. Und hiermit sei es digital in Stein gemeißelt.
Okay, ich sehe schon, das Servertreffen war auf jeden Fall fett. Ja, das freut mich ja sehr für euch. Ich konnte ja leider nicht dabei sein. Nächstes Mal, hoffentlich. Heute sprechen wir aber über den Heldentyp Streuner oder Streunerin und unterhalten uns darüber. Grundsätzlich erstmal über diesen Archetyp auch im grundsätzlichen Rollenspiel und besonders in DSA und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, wenn überhaupt, und natürlich die Stimmen aus der Community, die sich teilweise dazu auch gemeldet haben. Meine Frage an euch, wie immer die erste Frage. Wenn ihr jetzt so als Meisterin das Wort Streuner hört am Spieltisch und dann kommt der Steffen, die Carsten, die Biene, der Thomas, wer auch immer und sagt, hey, ich möchte eine Streunerin spielen. Was ist dann euer erster Impuls?
Juhu!
Sehr schön, viel Spaß.
Genau.
Okay.
Ja, dito. Also ich denke, nice, unkompliziert, viele Optionen, kann auf so viele Arten und Weisen nach mit sehr, sehr viel Freiheit für die Spielende, die Spielwelt und die Gruppe bereichern.
Ja, super. Es ist so schön offen, hat so viele Möglichkeiten, wie du den Streuner, die Streunerin spielen willst, wo du den Schwerpunkt setzen willst. Es ist unglaublich facettenreich, so jemanden zu spielen. Aus einem Streuner kann auch unglaublich viel werden, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll bei DSA. Also von daher ein ziemlich faszinierender Archetyp, finde ich.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Streuner auf jeden Fall erstmal ein sehr guter Eindruck, auch weil ich finde, immer sehr charmanter und lustiger Held, der sich auch einiges rausnehmen kann, ohne jetzt zum Beispiel direkt böses Alignment zu haben, wenn ich das D&D-Wort mal klauen darf. Ich würde einmal kurz, der liebe Korni von den Schwafelhelden hat sich auch zu Wort gemeldet. Das würde ich einmal, ich verwechsel seinen Namen oft mit Korin, das war sein Name der Tischrunde, deswegen war ich gerade durcheinander. Marius heißt er eigentlich. Ich möchte ihn einmal zitieren. So ein Eindruck aus der Community zum Streuner. Der Streuner war früher zu meinen DSA-Anfängen mein Lieblingsheldentyp, weil er sich immer in einer Grauzone bewegt. Er ist so eine Art Robin Hood, kann kämpfen, ist aber auch gewitzt, kann gut nach seinen eigenen ethischen Werten handeln, darf dabei auch mal Grenzen übertreten, ohne direkt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen vor seinem Herrn, seiner Sippe, seinem Gott oder sonst was. Er kann Fassaden klettern, Schlösser knacken etc. Also alles, was man in Stealth-Games als Held auch so macht. Und er war dabei noch sehr einsteigerfreundlich, weil man für ihn nicht viel Hintergrundwissen braucht und viele Parallelen ziehen kann zu bekannten irdischen filmischen Charakteren. Ich fand das sehr schön zusammengefasst von ihm. Ach so, Michael auf Facebook hat auch noch gesagt, er ist der klassische Glücksritter. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Das steht aber auch im Mantelschwert und Zauberstab so drin. Der Glücksritter-Typ. Daniel, hattest du die Möglichkeit, irgendwie zu recherchieren? Ja, möchtest du einmal schauen? Also Daniel ist bei uns verantwortlich für Recherchen und Archiv.
Ja, ich habe jetzt bei dem Streuner jetzt ein bisschen was zusammengetragen. Das geht in verschiedene Richtungen. Erst einmal so grundlegende Assoziationen, aber das haben wir jetzt im Prinzip ja gemacht. Was verbindet man, wenn man das Wort Streunerin hört? Ich habe da an jemanden gedacht, der hat eben herumstreunt jemand, der hat kein festes Zuhause. Eigentlich hat also jetzt nicht eine fixe Adresse, aber jemand, der vielleicht in einer großen Stadt doch zu Hause ist, aber da halt eben durch die ganzen Spelunken, Untervernen sich irgendwie dort herumtreibt. Dann habe ich mir auch angeguckt, was steht denn da jetzt eigentlich bei DSA in unserem Regelwerk bei Mantelschwerten, Zauberstab, was da im Regelwerk wiedergegeben wird. Wie du schon gesagt hast, der Glücksritter ist also das, was auch im DSA-Regelwerk vorkommt. Mantelschwerten, Zauberstab steht auch drin, dass diese engen, lärmenden, stinkenden Gassen sind die Welt, in der ein Kind zu einem Streuner heranwächst. Das heißt also, dieses Heimatlose ist ja so grundlegend ein Element. Daraus ergibt sich ja auch, dass er jemand ist, der nur auf sich, der verlässt sich nur auf sich selbst. Ja, steht auch so drin, verlass dich nur auf dich selbst, denn du bist der einzige Mensch, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Steht also auch als Zitat drin bei Mantelschwerten Zauberstab, der auch anderen gegenüber auch erst einmal misstrauisch ist. Und dann natürlich auch jemand, der ziemlich viel, und jetzt kommt es halt eben auf die Ausrichtung drauf an, ja, jemand, der halt entweder auf sein Glück vertraut oder auf seine geschickten, klebrigen Finger oder auf sein charismatisches Lächeln und so weiter und so fort. Was jetzt sehr interessant gewesen ist beim Streuner waren, um das kurz zusammenzufassen, die Startwerte. Ich habe mich einfach mal nur auf die herausragendsten Startwerte gestürzt, die bei ihm so einfach ins Auge fallen. Einmal Raufen ist er unglaublich gut. Bei Stichwaffen und bei Wurfwaffen kann er ebenfalls sehr gut überzeugen. Dann bei den körperlichen Talenten geht es sehr hoch her beim Klettern, beim Schleichen, also körperlich, recht geschickt. Bei gesellschaftlichen Talenten betören. Gassenwissen ist er unschlagbar mit einem Startwert von 7. Ja, hat sonst keiner anderer in Mantelschwert und Zauberstab. Fesseln, Entfesseln. Dann aber auch bei den handwerklichen Talenten Falschspiel, Schlösserknacken, Taschendiebstahl und bei Intuition, Gefahreninstinkt und Glücksspiel. Also ich glaube, das ist allein schon so ein toller Mix und diese Startwerte, die man am Anfang schon hat, die legen schon die legen zwar so einen Schwerpunkt, aber wie man nachher im Endeffekt diesen Streuner spielt, da gibt's ja unendliche Möglichkeiten. Auch als ich dann ein bisschen recherchiert habe in alten DSA-Foren oder auch bei mir in meiner Gruppe oder bei anderen Bekannten, da ist ja die Range wirklich von, es kann wirklich ein Betrüger sein, es kann ein Gauner sein oder halt eben Glücksritter, es kann ein Schmuggler sein, ein Dieb, ein Fassadenkletterer, ein Glücksspieler, ja, irgendwie jemand, der gewisse Aufträge annimmt und irgendetwas zu beschaffen, ja, irgendwie sowas wie so ein Hehler. Also die Bandbreite ist ja echt riesig, es kann ja auch ein Hochstapler sein. Ja, so ein Streuner. Ja, also je nachdem, in welche Richtung er sich da mit seinen Startwerten entwickelt, ich glaube, das ist echt so ein unglaublich cooler Allround-Archetyp und ich stelle mir den halt trotz allem immer noch so mit so einem gewinnenden Lächeln irgendwie vor. Ja, so Mantelschwerten, Zauberstab und oder beziehungsweise auch Mantel und die, so ein charismatischer Gauner irgendwie.
Heiratsschwindler nicht vergessen.
Heiratsschwindler,
das fand ich. Ich habe meinen Charakter entworfen, der ist leider nie richtig zum Spielen gekommen, der dann eben quasi immer den älteren gepuderten Damen nachgestellt hat, um dann irgendwie dann denen die Geldkatze leer zu glauben. Fand ich auch als Streuner-Variante ganz schön. Ja, interessant. Danke für die Zusammenfassung. Josi, du hattest eben Gedanken festgehalten. Möchtest du ihn in den Äther freilassen?
Sehr gerne, danke. Und zwar würde ich gerne auf zwei Dinge eingehen, die du von Corny vorgelesen hast, dass der Streuner sehr einsteigerfreundlich ist. Und das gemischt mit den Werten, die Daniel gerade nochmal erklärt hat. Ich kann das absolut bestätigen. Ich finde das total schön, dass man mit einem Streuner einerseits schon die Sicherheit hat durch die Werte, dass man in vielen unterschiedlichen Situationen für den Start relativ gut klarkommt. Und andererseits kann man aber den Streuner auch so anlegen, auch von der Hintergrundgeschichte her, dass er selbst noch nicht viel von der Welt kennt und dass er dadurch ja einfach durch die Welt geht und man mit dem Charakter die Welt kennenlernen kann. Das ist super schön, dass man halt nicht sich vorher unglaublich viele Seiten an Lore zu einem Volk oder zu der Gegend oder sonst was durch mit dem Charakter zusammen erleben kann. Das ist sehr spannend, finde ich.
Man kann das auch sehr schön ausspielen, dass er nichts über die Welt kennt oder dass es ihm egal ist, weil es für ihn eh keinen Unterschied macht. Diese Couleur kann man ihm ja auch noch geben, ne? Dass er sagt, was macht das für mich für einen Unterschied, wer hier der Popanz ist und so weiter. Und das kann man dann auch sehr schön diese Lücke damit füllen dann. Eine Sache, die du gesagt hast, dass dieses Heimatlos, hattest du erwähnt, Daniel, dass er ja keine Heimat hat. Ich finde, man kann das so oder so auslegen. Ich finde zum Beispiel die Straße ist mein Zuhause, hat ja trotzdem, kann man das mit so einer Anbindung spielen. Wenn ihr zum Beispiel mal an Aladdin denkt, dem klassischen Märchen, der kennt sich ja total aus und liebt sein Zuhause und hat da ja auch was, wo er sich versteckt und kennt die ganzen Leute und so. Also ich finde, man kann ihm auch das so als Heimat verpassen, ruhig. Also er muss da nicht so tragisch sein als Figur, sondern kann ja auch so in den Straßen leben und damit verbunden sein, also wenn man das möchte. Das finde ich ist auch eine Variante des Schreuners.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses verlass dich nur auf dich selbst, du bist der einzige Mensch, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Ich habe ja eher das Gefühl, dass so ein Streuner ja eher misstrauisch ist aus Grund von schlechten Erfahrungen vielleicht. Würdet ihr sagen, es könnte sein, ich meine klar, es kann immer sein, aber so die Tendenz liegt im Streuner, dass es Schwierigkeiten gibt, den eine Gruppe anzubinden aufgrund dieses Misstrauens?
Nein, lustigerweise die Handvoll Streuner, die ich jetzt in meiner DSA-Zeit erlebt habe, war, dass zu Beginn zumindest so ein gewisses Misstrauen natürlich in-game ihren anderen Mitcharakteren an den Tag gelegt haben. Aber die meisten Streuner, die haben nachher die restliche Gruppe eigentlich schon lieb gewonnen oder haben Freundschaften geschlossen, auch wenn sie es vielleicht manchmal gar nicht so zugeben würden, ja, dass sie vielleicht doch so sehr an einem Gruppenmitglied hängen oder nicht. Also von daher waren, glaube ich, bis auf einen, waren alle Streuner eigentlich immer dann doch ab einem gewissen Zeitpunkt, nachdem sie sich eingelebt haben und nachdem sie immer so ein bisschen so Distanz gewahrt hatten und wie gesagt dieses Misstrauen auch ausgespielt haben teilweise, waren sie nachher eigentlich doch gute Weggefährten, auch wenn sie es so vielleicht in-game ja nicht sagen würden.
Alle anderen d'accord?
Ja und. Ja, wie gesagt, dann noch einmal so grundsätzlich, also ich finde, die haben einfach, wurde jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Also die haben einfach so einen schön einfachen Zugang und die müssen sich's auch nicht schwer machen. Na, Josi hat es angesprochen, mit dem geringen notwendigen Wissen über Spielwelt etc. pp. Daniel, du hast das angesprochen mit der geringen Bindung an irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder Gruppen. So, also sie sind wirklich vollkommen frei. Und du sagtest ja, Henny, auch, wie es in dem Regelwerk drinsteht und wie es auch in der Facebook-Gruppe genannt wurde, dass die eben, ja, dass sie so Glücksritter sind, so ihres eigenes, so, die können auch in den Tag hineinleben. Die können, das ist auch vollkommen egal. Die können sich auch einfach vom Geld leiten lassen, die können sich komplett frei entwickeln. Das ist einfach ziemlich gut. Ich finde, ein Streuner kann, wobei ich auch Konflikt als Bereicherung empfinde, kann natürlich dann geben solchen Charakteren, die einen strengen Kodex haben, die eine ganz konkrete Vorstellung haben, die dadurch vielleicht auch so, ich will jetzt, ich schiebe mal so Richtung eines ganz bestimmten Preiausgeweihten. Liebe Grüße, lieber Konrad, ne? Sie sind fast schon auf einem Auge blöd sind, ihrer eigenen Ideologie, ihres Glaubens und so weiter. Oder aber eben, ich finde, die machen mit einem Streuner in der Gruppe machst du nie was falsch. Und du hast auch nicht die Gefahr, dass ein ganz bestimmter Spielstil oder ganz bestimmte Vorgehensweise durch Charaktere sich doppelt. Habe ich zumindest bisher nicht erlebt. Also ich sage jetzt mal, den Hang, den eine Gruppe zum Lösen von Problemen kriegt, wenn man zwei Rondra-Geweihte in der Gruppe hat oder ein Rondra-Geweihten in einer Amazone oder wie auch immer, das hast du mit Streunern nicht.
Auf den Unterschied, den Magnus genannt hat, von, dass ein Streuner sehr frei ist, im Gegensatz zu gegebenenfalls jemandem, der, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, ein starkes Wertesystem, ein Geweihter oder so. Ich bin zum Beispiel selbst eine Spielerin, die bei ihren Charakteren ein Wertesystem benötigt, damit ich die gut spielen kann. Und ich habe selbst auch mal eine DSA-Streunerin gespielt. Manche wissen. Der habe ich auch ein Wertesystem angehängt. Aber halt auf ihre eigene Art und Weise. Also es geht schon. Also dass auch ein Streuner sehr viel Wertehintergrund haben kann. Ich habe dir nicht in den Mund gelegt, dass du das ausgeschlossen hast, bitte nicht falsch verstehen, sondern ich wollte es nur nochmal betonen.
Ja, aber das ist ja, ich finde, also ich weiß, wir sind ja in erster Linie ein DSA-Retro-Podcast, aber da kann man das D&D-Alignment-System gut zu Rate ziehen, wo es halt wirklich, man kann ja gut sein, aber eben gesetzestreu oder chaotisch gut. Und da kann man halt einen guten Streuner haben und einen frisch gebackenen Krieger, die beide es gut meinen, aber komplett natürlich dagegenteilig an die Sache rangehen, was aber natürlich eine ganz schöne Dynamik in der Spielergruppe erzeugen kann. Was ich an Streunern auch schön finde, ist dieses, es gibt ja schon viele Spieler, die haben halt gerne auch ein bisschen so einen, ja nicht düsteren Touch, aber schon so ein bisschen raubeinig oder vielleicht bösen Charakter, aber die wollen jetzt keinen Nekromanten spielen oder Schwarzmagier. Und ich finde, in Streuner kannst du halt gut sowas verpassen, dass die zu Unrecht erstmal abgestempelt werden als Dieb oder als habe nichts oder tauge nichts und so weiter. Und da kann man eine schöne Heldenreise draus bauen, dass diese Leute dann so quasi erstmal, so Han Solo-mäßig natürlich, als sage ich jetzt mal ganz abgekürzt, dass die erstmal anfangen als Dieb und keiner traut ihnen was zu und ja, ich kümmere mich nur um mich selbst, bliblablub, und dann baut man das ganz schön, ganz weit aus, bis sie dann irgendwann die Helden werden. Das finde ich halt bei Streunern besonders, besonders schön. Also muss ich sagen. Also ich habe es ja nicht so mit so bösen Charakteren, das wisst ihr ja. Aber ich finde, ein Streuner ist so eine schöne Möglichkeit, dass man das trotzdem bedient, wenn eine Spielerin sagt, ja, ich möchte aber so ein bisschen, ja, so ein raubbeiniger Pirat sein oder so, so Jack Sparrow-mäßig, ne? Trotzdem aber positiv und kein richtig böser Charakter. So, das würde ich mal so sagen.
Ja, du kannst halt wirklich so, ja, ich glaube, Han Solo trifft es am besten. Du kannst halt so ein Halunke sein. Ja, aber ohne, dass man, ohne, dass du jetzt wirklich unsympathisch bist. Ja, also wie gesagt, es ist halt alles wie so ein Augenzwinkern. Und so habe ich den Streuner damals, als ich mit DSA angefangen habe, auch begriffen. Ja, es ist halt so ein Halunke, aber halt so ein liebenswerter Halunke. Ja, es ist keiner, der jetzt irgendwas abgrundtief Böses tun könnte oder würde. Ja, es ist halt so dieses, es ist halt wie so ein Revolverheld, so aus einem alten Western oder halt aus einem alten Mantel und Degen. Ja, also ein liebenswürdiger Charakter eigentlich. Ja, so ein Halunke halt.
Das MSZ, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht, man muss sich nicht dran halten, spezifiziert aber auch, dass es die Umstände sind, die StreunerInnen schon dazu getrieben haben, dieses Leben zu leben in den ersten Absätzen. Das ist ja, spricht ja auch schon Bände, wie der so im Kern angelegt ist. Ne? Es ist halt jemand, der nicht aufgrund von einem bösen Kern schlecht ist, sondern einfach, ne, ich muss, ja, so wie Robin Hood, hatte ja Corny gesagt, er ist ja auch im Kern ein sehr guter Charakter. Ich würde von euch gerne wissen, so Daniel, da gucke ich dich mal an, was sind denn so eure Erfahrungen mit Streunern? Was, wie, also ich habe jetzt nur leider zu kurz Jusis Streunerin leiten dürfen, das war auch ganz fein, aber ich glaube, du hattest schon wirklich eine längere Erfahrung mit einer Streunerin. Möchtest du das mal erzählen oder ihr anderen auch gerne?
Bei mir ist es ja so, Laura, ganz liebe Grüße, die hatte bei mir ja 5 Jahre lang eine Streunerin gespielt in einer umgeschriebenen Fortsetzung der Borborad-Kampagne. Und das war für mich ja auch einmal sehr, sehr interessant zu sehen, also sie als Spielerin, wie sie dann einmal sich überhaupt überlegt hatte, wieso nimmt sie denn jetzt diese Streunerin, wieso möchte sie denn gerne eine Streunerin spielen? Und was hat sie, und was ist nachher daraus geworden? Ich glaube, sie hat es bei der Streunerin einfach so fasziniert, wie du es jetzt auch gerade gesagt hattest, es sind also die Umstände gewesen, die sie irgendwie dazu gebracht haben, aus ihrer eigentlichen Heimatstadt zu verschwinden. Und sie musste in Bewegung bleiben, sie musste halt irgendwie ständig reisen. Aber ihr hat halt eben auch der Aspekt gefallen, du bist zunächst erst einmal misstrauisch und du kannst dich immer auf dich selbst verlassen. Du fällst immer wieder auf dich selbst zurück. Und was du dann da so erlebst, und das kommt dadurch, dass du dich halt eben einmal darauf einfach einlässt, was der Tag dir halt eben bringt, wo du halt eben hingetrieben wirst. Die Freunde, die du da kennenlernst, beziehungsweise deine Weggefährten, ja, es ist nett, wenn du welche hast, aber du kannst ja zur Not auch ohne sie, bloß später wachsen sie dir halt eben ans Herz. Ja, das heißt also, jede Streunerin hatte eine, ja, so eine etwas rauere Schale, aber einen weichen Kern. Und was da dann so faszinierend gewesen ist, das über 5 Jahre lang zu beobachten war, wie aus dieser Streunerin, die so in den Tag hineingelebt hatte, jemand geworden ist, der sich dann zwar doch in Gareth niedergelassen hatte, einerseits, andererseits aber eine unglaublich gute Fassadenkletterin gewesen ist, sich unglaublich gut in den Gassen ausgekannt hatte, unglaublich gute Kontakte geknüpft hatte. Ja, und das dann so auszuspielen, ja, so man ist dann nachts irgendwo in Gareth unterwegs und schleicht durch die Gassen, ja, und versucht an, wer die Bobbert-Kampagne gespielt hatten, auch teilweise an irgendwelche Informationen zu kommen, ja, Leute zu bestechen, ja, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, ja. Also es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, dieser Streunerin beim Wachsen eben zuzusehen und dann auch Situationen auszuspielen. Und da fand ich, gibt halt dieser Streuner auch so eine unglaubliche Bandbreite her, auch an gesellschaftlichen Interaktionen, diese Szenen auszuspielen. Das war halt einfach, es war halt unglaublich vielfältig, ja, was du mit so einem Streuner halt eben erlebst, ja. Und das hat halt, glaube ich, so die Faszination bei dieser Streunerin ausgemacht. Also einmal ihr als Spielerin dazu zu gucken, so wie sie es handhabt, dann aber auch, wie sie es dann auch tatsächlich ausgespielt hat.
Danke, Daniel. Sehr schön. Schöne Grüße an dieser Stelle an deine Streuner-Spielerin.
Ich habe selbst, der gerade schon gehört, wollte einfach auf den Straßen groß in falsch spielen und so weiter, also was man halt so macht. Und bin dann da halt eingestiegen, ist sie eingestiegen. Es hat mir groß gefallen. Ich mag den allerdings meine Bar, die ich habe, das ist sehr, sehr schön und ich merke, dass sie das verändert, dieses ein zu hat ihren Charakter total geändert, leichter. Und rein von den Werten mit dem Würfeln hatte ich jedes Mal Glück bei Körperkraft. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, ihr erinnert euch dran, diese Falltür aufgehalten habe und jedes Mal die Körperkraft rumgeschafft. Und ich dachte mir, wie geht das? Das ist einer meiner schlechtesten Werte. Es war super. Dafür konnte ich echt nicht kämpfen, beziehungsweise hatte ziemlich viel Würfelpech dabei.
Magnus, hast du noch was?
Dann. Tatsächlich habe ich auch einen Streunercharakter gespielt in DSA. Juhu Mielnik aus dem Bornland. Er nennt sich aber gerne von Festum, ein sogenannter Brückenbaron. Also ein Tunichgut, der gerne groß aufträgt, der viel Redegewandtheit besitzt, hat aber nicht viel Besitz. Und den, wenn er ihn hat, auch schnell wieder los wird, aufgrund verschiedener Schulden, verschiedener Laster, verschiedener, ich sag mal, Schwächen, der ja irgendwie also als Hintergrund hatte, ich heiße von Festum, aber eigentlich kann ich da nicht hin, weil die kennen mein Gesicht und dann wollen die Geld sehen. Und bis ich das nicht mitbringe, kann ich nicht zurück. Aber die Welt ist groß, die Welt ist toll. Ich kann sie sehen, ich kann sie hören, ich kann sie riechen, ich kann sie schmecken. Geld sind bürgerliche Kategorien, ich mach mir was draus. So einer, der so mit allen Konventionen brach, wenn er konnte. Aber kein Arschloch war.
Nein, das hatten wir ja schon gesagt, dass Streuner immer alle ganz lieb sind.
Genau.
Also ich merke schon, der Streuner ist bei euch allen sehr beliebt. Und ich glaube, das liegt auch wirklich an dieser Versatilität, also Vielseitigkeit der Figur, des Charakters. Mhm. Die nächste Frage ist daher, glaube ich, ein halber Selbstläufer. Aber seht ihr Schwierigkeiten, beziehungsweise wie würdet ihr einen Streuner einbauen im Abenteuer? Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, Schwierigkeiten überhaupt nicht. Also es gibt fast nichts, was leichter einzubauen ist, außer man fängt in einem sehr exotischen Setting an. Wenn du jetzt die alten Abenteuer starten ja teilweise, also die ganz alten Abenteuer ja irgendwie vor einem Tempelruine in der Wüste. Das ist natürlich dann wirklich käsig, aber da frage ich mich überhaupt, wie baust du da jemanden ein? Aber ansonsten hat ein Streuner ja unglaublich viele Möglichkeiten, Gründe zu haben, irgendwo wegzuwollen. Also, ne, wie Magnus gerade gesagt hat, oder teeres Interesse zu haben oder eben sich an die HeldInnen dranhängt, weil er von denen was will. Also ich finde, das kann man ganz schnell einen Hook draus machen, den man natürlich dann auch irgendwann anpasst, die Motivation dann irgendwann tiefer geht. Aber erstmal natürlich, einfach weil er seinen Vorteil sucht oder sie, finde ich das nicht so schwer. Wie seht ihr das?
Ja, die streuen halt herum. Also irgendwo treiben die sich herum. Ja, du brauchst ja als Streuner nicht mal irgendwie einen guten Grund, an einem bestimmten Ort aufzutauchen, weil du streunst halt durch die Gegend. Ja, du bist dann halt eben einfach da. Ja, also ich glaube, so gerade einen Streuner einzubauen, ist, glaube ich, wie gesagt, wenn es jetzt nicht so ein völlig abgefahrenes Szenario ist, ja, ich meine, die bummeln halt am, glaube ich, gerade als Anfängercharaktere halt einfach irgendwo herum, ja, und irgendwo schlagen sie dann halt mal auf und dann sind sie halt zufällig genau da, wo halt der Rest der Heldentruppe auch eben ist und läuft ihnen quasi fast von selbst irgendwie in die Arme. Ja, hey, seid ihr auch zufällig auf dem Weg von Gareth nach Punin auf der Hauptstraße? Okay, dann komme ich mit. Ihr habt doch bestimmt ein Plätzchen frei am Lagerfeuer, ja. Also Möglichkeiten, ich glaube, von daher der Streuner, weil der halt wirklich überall auftauchen kann, ist der zu integrieren und welche Beweggründe er dann nachher genau hatte, dass er gerade da aufgetaucht ist, kann man sich ja später immer noch überlegen, aber ich glaube, ein Streuner, der läuft ja quasi.
Ja, oder er setzt sich einfach ungefragt, wie hatten wir das mal so schön, in der allerersten Runde damals in Dresden 2012, also in der allerersten Runde, die wir in Dresden gespielt haben, 2012, Hagen. Er hieß Hagen. Und mehr wusste man über ihn noch nicht. Und er hat sich, wir haben ihn kennengelernt, weil er sich hinten auf das Trittbrett von dem Karren draufsetzte. Und als ihn da keiner vertrieb, hat er sich auf die Ladefläche gelegt. Sich ein Pfeifchen angesteckt und ist eingeschlafen. Und dann war Hagen dabei.
So. Herrlich, ja. Sehr, sehr herrlich.
Ne? So einfach kann es sein. Also, ja.
Ja, da sind wir auch nochmal bei der Einsteigerfreundlichkeit. Ne? Ich finde, Daniel, was du gesagt hast, der Streuner streunt rum, ist also wahrscheinlich auch eher vielleicht neugierig oder irgendwie auch, also so wie der Journalist jetzt bei Cthulhu oder so, wo man auch sagt, ja, was, der macht halt auch nichts anderes, das ist halt sein Job oder so. Jussi, hast du noch was? Einstieg des Streuners?
Kurz und bündig, okay.
Sehr schön.
Für die MeisterInnen da draußen, vielleicht auch für die, die den Streuner spielen wollen und das vorwegnehmen wollen, was würdet ihr sagen, sind so die Fallstricke, wenn ein Streuner in die Gruppe kommt? Wir waren jetzt ja sehr beweihräuchernd und haben alles Positive rausgestellt. Wenn, sage ich mal, da draußen ist jetzt eine Meisterin, die sagt, ich weiß ja zum ersten Mal, ich habe einen Streuner in der Gruppe. Würdet ihr irgendwas ihr mit auf den Weg geben? Abgesehen von, juhu, freudig, toll, Streuner, super, aber pass auf das, Punkt, Punkt, Punkt. Und das muss ja gar nicht böswillig vom Spieler sein. Einfach irgendwas, wo ihr denkt, da muss man ein Auge drauf haben. Als Streuner in der Gruppe.
Ja, ich glaube ja. Das hängt aber natürlich, das kommt jetzt, glaube ich, auf eine ungünstige Kombi an. Ja, wenn du jetzt einen Spieler hast, der einen Streuner spielt, der dann aber anfängt, seine Kunde irgendwann mal so einen Punkt erreicht, wo es halt einfach nicht mehr lustig ist und auch nicht mehr wirklich zum Spiel Spaß beiträgt und einfach nachher nur noch nervig ist, ja, dann, wenn du den Streuner schon irgendwie so Richtung, in die Richtung der Unbeliebtheitsskala drückst, wo dann auch der Schelm ist, ich glaube, dann wird's, glaube ich, kritisch. Aber ich glaube, da musst du dann wirklich so eine sehr ungünstige Kombination erwischt haben aus einem Spieler, der halt die anderen Spieler gerne einfach nerven möchte und denen halt ständig den Geldbeutel klaut. Und dann sehe ich da schon so eine Gefahr aus dieser Kombi eben. Aber ich hatte es zum Glück noch nicht am Spieltisch. Das ist noch nicht passiert. Wir hatten zwar mal Situationen, wo dann tatsächlich aus sehr guten Gründen innerhalb des Spiels heraus unsere Streunerin oder mein damaliger Streuner ganz, ganz am Anfang von meiner Ur-DSA-Gruppe in den 90ern gute Gründe gehabt hat, wieso er gesagt hat, ich muss jetzt diesen Diebstahl an einem Freund oder an einem Gruppenmitglied begehen. War auch alles völlig in Ordnung. Ja, aber ich glaube, wenn dann wirklich jemand anfängt so, ach ja, cool, ich habe ja Taschendiebstahl jetzt schon irgendwie auf 4 oder auf 5 beim Streuner, ja, und ich klaue jetzt einfach mal das Geld von einem Gruppenmitglied gibt es aus und das passiert dann ständig und dann vor allem auch so merkwürdig unmotiviert. Ich glaube, da ist ein Fallstrick beim Streuner.
Bin ich total bei dir. Ich habe auch genau das am Anfang im Kopf gehabt, aufgrund eines Charakters, den ich in meiner ersten Stargate-Fate-Geschichte bei mir auf dem Server auch hatte. Das war natürlich kein Streuner in dem Sinne, aber ein Dieb war der angelegt und der hat genau nämlich das gemacht. Ich finde auch zusätzlich die Gruppenkonstellation kann, also jetzt nicht nur ein Hinweis an den Spieler, sondern an alle Spieler. Wenn ich mir vorstelle, ich habe 4 Spieler in meiner DSA-Runde und 3 sind sehr erfahrene Charaktere, die extrem regeltreu angelegt sind und hat dann so einen jungen Spund als Streuner dabei, der gerne mal gegen Regeln verstößt etc., könnte ich mir vorstellen, dass die Dynamik in der Runde ein wenig anstrengend werden könnte.
Kann ich mich nur anschließen. Streuner als Figur, die ursprünglich die SpielerInnen beklaut, ist ganz fantastisch als Einstieg, muss aber dann schnell von der Dynamik weggehen, ich will die anderen Spieler nur nerven, was, und das ist ja jetzt ein bisschen preaching to the choir, sowieso eine Spieleinstellung ist, die an keinem Tisch was zu suchen hat, also da soll man sich halt verbissen, wenn man das möchte, also sag ich, also wenn das aus Versehen passiert und man diese Absicht nicht hat, versteht mich nicht falsch, dann muss man darüber sprechen, nur wenn hier wirklich jemand sagt, ich will einen Streuner spielen, weil ich will die Spieler nerven, das ist ja Käse. Ich würde halt beim Streuner genau das Gleiche machen wie bei allen anderen Figuren. Man sollte schon eine Figur bauen, wo man bereit ist, dass sie sich auch verändert, weil dadurch entstehen ja auch Geschichten und Kampagnen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein frisch gebackener Krieger und ich will das und dies, dann sollte man dem Raum geben, dass er vielleicht auch lernt und weiß, okay, vielleicht gibt's auch andere Methoden und ein Streuner, der sich auch wandelt oder ein Adept, der sich wandelt und so weiter und so weiter. Und das finde ich beim Streuner besonders wichtig, dass man da vielleicht bereit ist, irgendwann doch nicht zu einem eigenen Vorteil zu denken oder was auch immer. Aber ja, also ich stimme euch beiden absolut zu. Magnus.
Ich kann mich nur anschließen. Sehe ja maximales Konfliktpotenzial innerhalb der Gruppe. Das habe ich ja eben schon angerissen. Und dann zusätzlich denke ich mir, ja, ich meine, was auch den Reiz ausmacht. Also wie gesagt, ich sehe das da nicht so problematisch, auch bei dem Gedanken, die Gruppe zu beklauen. Klar, PvP ist irgendwie ein bisschen müßig. Das würde ich nicht machen wollen. Ist auch ein einfach unheimlicher Aufwand. Ich meine, das muss die Gruppe für sich klären, ob die wirklich PvP spielen wollen. Ne? Es soll ja Gruppen geben, denen macht das Spaß. Den kann ich sowieso kein Verbot aussprechen.
Leider.
Naja, nee, das brauche ich nicht. Diese Macht brauche ich nicht. Aber was ich meine, ist einfach, sehe keine großen Schwierigkeiten. Außer vielleicht jetzt sonst noch, ja, also PvP wurde angesprochen und PvE dann gegebenenfalls natürlich auch. So nach dem Motto, warum sucht der Geweihte des Praios plötzlich das Geld im Opferstock? Und ich nehme jetzt mal als Beispiel, Salix hat sich damit aber irgendwie schon nach draußen gemacht und die Gruppe ist jetzt in der Bredouille. Das wäre natürlich kritisch. Aber sonst sehe ich da eigentlich auch keine weiteren.
Also was ich so raushöre von euch, alles was ihr jetzt gesagt habt und ich kann mich dem zuzählen, ist, dass die Streuner als Heldentyp an sich eigentlich keine großen Probleme mit sich bringt, wie vielleicht andere Heldentypen, sondern dann eher die Spielweise, die man dem da so ein bisschen hineindeutet, die dann einfach nicht gut ist, aber der Heldentyp an sich im Vergleich zu manch anderen ist da unproblematisch. Deswegen ist er ja auch so einsteigerfreundlich.
Ich habe da noch, ich habe eine Community-Meldung gekriegt und ich denke, da gibt's eine ganz schöne Zusammenfassung von dem lieben Ben oder auch als Skotos Polygon bekannt. Der hat mir nämlich auch heute geschrieben. Sorry, es ist jetzt nur dein Fazit am Ende, lieber Ben, aber er ist praktisch das Schweizer Taschenmesser unter den nicht magiebegabten Heldentypen. Und ich finde diese Formulierung klasse.
Fantastisch, ja.
Cool. Ja. Ist ja nicht auch einer, der uns auch oft hört, ne? Oder schon öfter kommentiert hat auch. Denn ja, danke dafür. Ja, ich glaube, die Flexibilität ist wirklich, wirklich ganz wichtig beim ist auch zum Beispiel auch, das ist mir gerade auch noch aufgefallen, diese Einsteigerfreundlichkeit ist auch nochmal dadurch unterstrichen durch die Flexibilität, wenn vielleicht jemand gar nicht weiß, wohin sich seine Figur entwickeln soll. Dann kann man nämlich aus dem Streuner immer noch einen super mutigen Helden oder Heldin machen oder einen Geweihten von mir aus. Fex-Geweihten bietet sich ja zum Beispiel an, etc. Das ist ja auch nochmal was, wenn jemand sagt, oh, ich weiß nicht, bin nicht so sicher, kenne mich nicht aus, was soll ich denn spielen? Ja, mach doch mal einen Streuner. Da kann alles draus werden. Also auf Facebook hat der Sebastian, glaube ich, auch geschrieben, eigentlich eine Metaklasse, klassischer Abenteurer, umfasst so viele Professionen, die er sein kann. Wirtstochter, Zuckerbäcker, Glücksspieler, Handwerker und so weiter, Bettlerkind oder Adeligenkind oder Sohn eines Gardisten, wie bei den drei Musketieren. Bei uns ist in DSA 3 einmal eine Streunerin, adelige Streunerin zu Gräfin vom Angbarer See aufgestiegen, die das Vertrauen der Kaiserin, ja, des Feuers, und du spät weiter sogar zur Erwählten von Xingxir geworden ist. Wer ist das denn? Weißt du das, Magnus? Du
DSA 4.
DSA 4. Also existiert...
Genau, ungefähr so. Nein, das kam alles später. Ja, das Feuers spielt nach der Borbrat-Kampagne.
Ja, das weiß ich, aber nur genau. wer hier Xingxir ist.
Genau, das ist später dazu eine weitere dazu gedichtete...
Na, ja. Ihr seht schon, Magnus, ein großer DSA. Und an alle DSA-4-Autoren, die uns hören, es tut uns leid, gibt nämlich einige davon von draußen, wir haben euch trotzdem lieb.
Ja, das ist richtig. Das
ja. Stimmt. So, und schöne Grüße. Magst du DSA 5, magst du aber ein bisschen mehr, oder?
Muss ich darauf antworten?
Nein, du musst nicht darauf antworten. Ich wollte nur, wir haben jetzt auch ein paar DSA 5 AutorInnen bei uns als Hörer. Eine schöne Grüße an der Stelle.
Das ist voll toll.
Auch an den neuen Bäcker. Vielen Dank.
Cool.
Genau. Moin.
Jubel. Und dann hat noch jemand geschrieben, bei DSA 1 Ausbau wurde er sogar noch mächtiger. Er konnte da Söldner, Assassine, Karawanenführer etc. werden. Also ist natürlich auch echt, diese Flexibilität ist auch echt super. Fexgeweihter hatte jetzt Sebastian geschrieben, ist bei ihm in der Gruppe auch sogar der Streuner dann geworden. Ja.
Und Magiedilettant in die gegebenenfalls sogar noch eine Ausbildung kriegen, also bis zum Scharlatan auf jeden Fall oder bis an die Akademie noch.
Ich habe übrigens durch das Spiel von meiner Streunerin erst herausgefunden, dass Fex nicht nur der Gott der Diebe, sondern auch des Handels ist. Dafür musste ich sie erstmal spielen und das passt total gut, weil irgendwann wird sie ihren Traum wahrmachen und ein Schmuckgeschäft eröffnen. Vielleicht kauft sie den Schmuck vorher auch.
Ach so. Und der Magie. Und dann drängt sich das Filmzitat rein. Und Gynäkologie. Nein, das nicht. Aber
Moment.
Anderer Film. Ja, egal.
Wir als alte Gegner des brutalen Überkapitalismus können natürlich sagen, Diebstahl und Handel liegen ja teilweise dann auch nah beieinander. Ne? Wollte ich nur mal durchaus. Ja, so, also. Sascha auf Discord hat noch geschrieben, ein Nachteil könnte sein, ich glaube, er musste ja wirklich lange nachdenken, weil viele Nachteile beim Streuner sind niemandem eingefallen, dass man das ein oder andere Problemchen zu lösen hat, wenn der Streuner was angestellt hat. Könnte man so sehen, ist aber natürlich auf der anderen Seite, also ich will dir nicht widersprechen, Sascha, danke übrigens für die Rückmeldung, andererseits auch eine wunderbare Möglichkeit, die Gruppe so ins Abenteuer zu ziehen natürlich. Ne? Mhm. Also dieses Problem, dass man Streuner aufgreift oder Streunerin, der sagt, ich komme mal mit und man freundet sich an und zwei Abenteuer später steht auf einmal irgendeine Leibgarde vor ihm und sagt, so, jetzt haben wir dich endlich und dann ist natürlich ein richtig schöner Hook so, ne?
Auf jeden Fall.
Also deswegen würde ich dann aus der Not eine Tugend machen, aber ja, sehe ich jetzt. Seht ihr das als ein Problem?
Überhaupt nicht. Eine Möglichkeit zu spielen ist kein Problem. Das ist Chaos is a Ladder, sagte mal ein Seriencharakter, der. Ja. Diesen Zitat schließe ich mich nicht uneingeschränkt an, aber.
Ach, is a Ladder, jetzt habe ich's.
Ja, genau. Genau, Chaos ist eine Leiter. Nein, ja, aber doch in die Richtung. Viele Optionen.
Ich habe verstanden, Chaos ist eine Letter, also Chaos ist ein Buchstabe. Und ich so, ah ja, das klingt super weise, aber ich kapiere es nicht. Ich wollte aber nichts sagen, weil ich dachte, dann denkt ihr, ich finde die doof.
Naja, seitdem ihr da mal super auf die Tastatur getroffen ist schon. Nein, Quatsch.
Nee, aber guck mal, um gerade den Gedanken jetzt kurz aufzugreifen, ja, ich meine, das passt ja auch wunderbar, wenn du jetzt eine neue Gruppe hast, einen neuen Streuner und du hast noch keinen Hintergrund und gar nichts, ja, und dann einfach mal mitlaufen lassen, das erste Abenteuer, das zweite Abenteuer und dann das dritte Abenteuer ergibt sich halt nachher gerade, wenn man zwischenzeitlich dann eben diesen Hintergrund für diesen Streuner irgendwann mal ausgeschrieben hat und nachher tatsächlich so, es klopft an der Tür, du machst auf, hey, wo ist euer Streuner? Ja, wenn du da so einen Schlägertrupp vor dir stehen hast und dann erstmal so, es ist super. Also gerade diese Abenteuerideen, wenn das wirklich irgendwie was aus dem Hintergrund von einem der Charaktere ist, das ist fantastisch, ja. Das wirkt nochmal ganz anders auf die Gruppe, ja, wenn man jetzt weiß, ah, jetzt hat's echt wirklich irgendwas mit einer von unseren Charakteren zu tun, ja, und da kommt jetzt dieses Abenteuer her, das ist super. Das ist fantastisch. Ja.
Gab's da nicht mal eine Werbung? Ja, so. Wo ist Klaus? Im echten Leben würden sie ihren Streuner schützen.
Was war das denn nochmal?
Nein, das war Schutz vor Kinder im Internet. Als gut.
Ach so.
Ich dachte jetzt, ich musste das sofort assoziieren. Verzeihung.
Aber das ist ja auch wirklich ein ganz klassisches erzählerisches Motiv, das man dann später als Meisterin ja auch benutzen kann. Weil es gibt ja dann zum Beispiel Robin Hood ist ja ein Beispiel, Aragorn ist ja auch ein Beispiel, der ja erstmal dargestellt wird im Buch als, dass er irgendwie, Streicher, nur rumstreunender Typ ist, dabei ist er ja der Erbe. Und dann hast du Robin, ist ja eigentlich Robin von Locksley oder Padme, von mir aus ist dann auch eigentlich Amidala und so weiter. Das heißt, da kann man ja, der wird dann vielleicht nicht gesucht wegen, weil vielleicht ist er ja der Thronprinz von irgendwo oder sonst was, der abgehauen ist, weil er keinen Bock auf den Thron hat oder so. Ganz wunderbar.
Mag oder er ermöglicht auch einfach wirklich diese so eine klassische Coming-of-Age-Thematik. So, ne? Auch sich selber finden. Mhm. So. Ja. Muss ja nicht. Das hat ja auch wieder einen schönen Aspekt. So, je nachdem, wie die spielende Person das möchte und braucht. Muss ja nicht den Thron nehmen. Kann ja trotzdem fahrender Hexer bleiben. Wie auch immer. So, ne? Ja. Genau.
Aber beim Streuner ist es halt einfach so cool, weil der kann von Anfang an im Prinzip so ein Mysterium, also der bleibt einfach ein Mysterium. Aber wenn du halt eben sagst, hey, du bist, keine Ahnung, du spielst in der Amazone, dann weiß man ja, also wenn man so ein bisschen DSA-Lore kennt, dann weiß man ungefähr, was das mit den Amazonen auf sich hat. Man weiß, was so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ist und so weiter und so fort. Ja, oder wenn du jetzt beispielsweise irgendein Magier von einer bestimmten Akademie spielst, dann hast du ja schon so eine Idee, wo kommt der da ungefähr her? Aber ein Streuner, der kann halt wirklich von Anfang an einfach so totales Mysterium sein. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was bei ihm auch aus so Spiel, also so im Spiel so eine Stärke sein kann. Also innerhalb von dieser Geschichte, ja, so jemand, der halt auch so einfach sich nicht in die Karten schauen lässt. Ja, und das finde ich beim Streuner beispielsweise echt einfach recht stark, weil was hinter ihm oder hinter ihr steckt, ja, ist da kann es nachher so richtig schöne Überraschungen kommen.
Das ist ja auch dieser Heldentyp. Es gibt ja bei DSA es gibt ja Torvala als Heldentyp und Seefahrer, was ich auch total abstrus finde, dass es beides gibt. Und da finde ich ja auch, da kann man ja auch sagen, hey, Torvala ist für die Leute, die im Lore-Firm sind und dann eben auch die alten Kriege und Feindschaften aufgreifen wollen. Und Seefahrer ist für Leute, die sagen, hey, ich will einfach so ein Seefahrer-Dude spielen, habe aber keine Ahnung von DSA. Das ist halt beim Streuner auch gut. Magnus, ja, bitte.
Haben wir aktuell in unserer Runde.
Aha.
Und zwischenzeitlich hatte die spielende Person sogar vergessen, was spiele ich jetzt eigentlich? Spiele ich einen Seefahrer aus Torval oder spiele ich einen Torvaler mit Beruf Seefahrer? Das geht nämlich sogar auch noch. Also du kannst, Seefahrender ist ja quasi nicht kulturell festgeschrieben und kann ja in DSA 3 dann aber kulturell festgeschrieben werden. Ist allerdings von den Werten irgendwie ein bisschen doof. Also der Gedanke ist cool, aber die Werte sind dann quasi wie Torvalerin, aber schlechter. Und das ist irgendwie doof.
Ja, aber das kulturelle Festschreiben in DSA 3 war ja so stiefmütterlich am Ende irgendwie eine Seite bei irgendeinem Buch, je nachdem, wo du herkommst und so.
Genau, passe 20 Talentwerte an, dann passt das schon.
Das war ja immer so ein bisschen.
Das war ein bisschen schade, das stimmt. Das haben sie übrigens mit der wunderbaren grünen Reihe in DSA 4 und dann auch weiterem Ausbau in 5 wirklich schön gemacht, möchte ich an dieser Stelle jetzt noch einmal sagen. So.
Sehr schön.
Da müssen wir mal wieder drüber sprechen, weil das finde ich nämlich gar nicht. Ich finde nämlich die Kulturen als zwischen Kulturen in der Spielbarkeit zu unterscheiden, total nicht gut. Aber
das ist ein wunderbares Thema für eine andere Folge.
Ja, Mami.
Ja.
Ja, Josie hat schon gemerkt, dass es gerade in die falsche Richtung abdriftet ist.
Schwafeln ist wunderbar. Und?
So, nächste Frage. Ja. So. Ein Nachteil, der ist aber eher so in-game, ist natürlich, dass StreunerInnen als Stadtkinder bezeichnet werden, besonders in DSA 3. Jetzt bei DSA 1 war das ja teilweise noch so nicht ganz so, eher so landstreichermäßig auch, aber bei DSA 3 wird ganz klar gesagt, die fühlen sich in der Stadt wohl, nicht in der Wildnis. Wäre jetzt ein In-Game-Nachteil, Outgame natürlich schön zum Anspielen. Also wie seht ihr das?
Gelegenheiten zum Spiel, super. Kein Charakter muss alles können. Ecken und Kanten gehören dazu. Defizite, bitte. Und so eine Gruppe aus Streuner, Magier und Krieger, die dann total verzweifelt versuchen, in der Wildnis auch nur ein Lagerfeuer anzuzünden und sagen, ja komm, wir reisen die Stunde zurück, da war ein Gasthaus. Ist auch lustig. Also,
ja. Oh ja.
Daniel, hast du die Erfahrung gemacht, dass deine SpielerInnen in der Natur dann eher aufgeschmissen war? Hat sie das angespielt oder war das dann in diesem Fall bei der Figur nicht ganz so ausgeprägt?
Wir hatten es tatsächlich häufiger gehabt, dass in der Konstellation, wie wir es in der Gruppe dann hatten, auch unsere Streunerin sich dann eher auf die Elfe verlassen hat, wenn es also tatsächlich ums Campen in der Wildnis gegangen ist, um irgendwie Essen zu beschaffen, irgendetwas. Sie war dann tatsächlich auch so, dass sie gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt nicht so was, wo ich mich jetzt unbedingt wohlfühle. Schlafsack ist in Ordnung, ja, aber Lagerfeuer, ja, kriege ich noch hin, aber ja, frag mal die Elfe. Ja, aber ja, der Kontrast war ziemlich deutlich zu spüren, wenn man sich einfach das Gegenspiel da anguckt, was dann halt in der Stadt passiert, ja, Gassenwissen, sie ist einfach abgetaucht, irgendwo in eine dunkle Gasse, konnte dann eben die Stärken halt voll ausspielen, und dann eben diesen Kontrast zu haben, so irgendwo in der Natur ist halt so, ja, es ist okay, aber sie mochte es nicht. Also war auch echt so wunderschön gespielt, ja. Mhm. Und das ist auch tatsächlich auch so ein Bild, was ich von dem Streuner habe. Ja, Streuner können mal von einer Stadt zur anderen sich irgendwie, die können mal irgendwie auf Wanderschaft gehen oder sind halt mal unterwegs, aber das ist jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, hey, ich bin Robin Hood und verstecke mich dann da im Wald und komme damit auch klar. Ja, das hat nie so stattgefunden und bei unserer Streunerin intuitiv auch nicht. Ja, das war wirklich so Natur. Ich habe jemand anderes, der sich damit auskennt.
Alle d'accord?
Ja.
Du siehst heute sehr friedsam. Aber ja, vielleicht müssen wir doch über Kultur reden. Magnus, also, nein, Quatsch. Ja, ich finde das sehr schön, wie du das gesagt hast, Daniel. Es geht ja auch gar nicht darum, selbst wenn eine Streunerin sich in der Natur auskennen würde, geht es ja auch darum, wie man das anspielt, ob sie sich wohlfühlt. Also einfach nur vom Fluff her, dass sie vielleicht sagt, mir fehlen die Gerüche der Stadt, mir fehlen die Kanten und wie auch immer. Also man kann das ja so ausspielen auch. Das finde ich auch schön. In dem MSZ, Mantelschwert und Zauberstab, ist ein eigenartiger Zusatz, steht da, wo sich diese Stadtkinder wohlfühlen. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Nämlich Streuner und StreunerInnen fühlen sich unwohl in Natur und bürgerlichen Wohnungen.
Ja, ich dachte, das ist so Spießbürgertum, oder? Ich dachte,
ja, aber das ist doch auch interessant, dass das auch noch dazu, weil das ist ja auch noch mal eine Farbe, die dem verliehen wird, die ja schon so dieses bisschen so wie so ein, also was bedeutet das denn und warum?
Also ich habe es bisher, es lädte gerade dazu sehr ein, dem Streuner eine Art inneren Monk zuzusprechen, der vor Ordnung sich ekelt. Aber ich habe das bisher nie so interpretiert.
Also, bürgerliche Wohnung, ich meine.
Sie haben einen Personalausweis. Das haben wir bisher nicht übernommen aus dem MSZ.
Nee, ne? Weil das ist mir total aufgefallen, weil ich dachte, hä, das habe ich auch noch nie so, auch nie wahrgenommen, dass das irgendwie so, dass jemand spielt, so gegen das Spießbürgertum oder so.
Nein, das nicht, aber die, meine Streunerin in meiner Gruppe Jura, die. Das Lustige war, über die Kampagne hinweg ist sie ja irgendwann mal sesshaft geworden, durch die Story hinweg in Gardet. Da hat sich halt so eine Gelegenheit ergeben. Aber das Lustige an ihr war dann aber, sie hat dann beschrieben, was ihre Streunerin für ein Chaos in ihrem Zimmer anrichtet. Ja, ich meine, unter ihr hat der Magier gewohnt. Der hat halt, wenn er zu Bett gegangen ist, hat er seinen Zauberstab hinsortiert, er hat sein Gewand ausgezogen, er hat hier sortiert und hier sortiert und hier sortiert, ja. Und sie hat dann genau das Gegenteil ausgespielt. Sie so, naja, klar, ich ziehe halt meine Stiefel aus, indem ich sie halt irgendwie absteife und dann schleudere ich sie irgendwie durch die Gegend, ja. Schwert oder also jede Dolche, die schmeiße ich einfach so hin und Ledergewindung, ach, neben's Bett und dann Wumms, aufs Bett drauf, ja, und also selbst als sie dann so sesshaft geworden ist, beziehungsweise dann einen festen Wohnsitz hatte, auch wenn es echt total komisch klingt für einen, war es halt so, sie hat halt so dieses leichte Chaos-Element da einfach hin mitgenommen. War sehr lustig, es waren so Kleinigkeiten, ja, aber das hat es dann halt einfach so liebenswert gemacht, so dieses, ja, okay, ich habe jetzt zwar ein eigenes Zimmer und einen festen Wohnsitz, aber es ist halt trotzdem das Chaos, das da in diesem Zimmer geherrscht hat, ja.
Bürgerliche Wohnung.
Eine bürgerliche Wohnung. Und mit dem, was wir da jetzt reininterpretieren in diesem Begriff, ist es ja auch immer noch eine Sache, was sehe ich so ein ganz strenges Karo-Muster vor mir. Also gerade ein bisschen trister, ein bisschen gediegener, beherrscht. Und bei einem Streuner denke ich an bunte Farbkreisel, an Lebendigkeit und Leichtigkeit und natürlich auch Tiefgründigkeit, aber viel mehr Leben, Impulsivität teilweise mit dabei. Und wenn man das übereinander legt, harmoniert das nicht ganz so oft.
Doch, ich kann das nachfühlen, aber nicht so ganz spezifizieren, weil es macht ja den Korridor für den Streuner noch mal interessanter, finde ich. Das ist nicht in Natur, aber auch nicht in eine bürgerliche Wohnung. Also es ist ja schon dann eher Großstadt. Dann schon, ne? Also ein Dorf würde ich den Streuner jetzt dann auch wieder darum nicht deswegen auch nicht mehr verorten.
Ja, also bei Yoda war es auch so, sie ist halt dann einfach in der Stadt herumgestreunt. Also sie hatte zwar ihr Zimmer, aber dann war es wirklich so, die anderen waren zum Abendessen in ihrer Bleibe. Ja, und sie war wirklich so, ja, ich halte jetzt eine Stunde aus, nee, ich gehe jetzt. Ja, weg. Ja, und dann aber wirklich durch die Gassen, durch die Spelunken, durch die Tavernen. Und dann halt umhören, ja, mit Leuten reden, gucken, was in der Stadt passiert, Ohren auf, ja, das war dann wirklich so etwas, das war tatsächlich auch so ein bisschen so ein ruheloses Element in diesem Streuner. Also ich meine, bei ihr war das wahrscheinlich jetzt, wenn man sich den Streuner anguckt, was im Mantelschirt und Zauberstab steht, so wie der ursprünglich angelegt ist, ist es vielleicht so ein Widerspruch, dass die dann tatsächlich so sesshaft geworden ist, einfach jetzt bei uns halt durch die Kampagne bedingt, aber sie hatte nachher immer noch so dieses Element. Es war so ein bisschen was Ruheloses. Ja, nee, ich brauche irgendwie Gesellschaft, aber halt eine bestimmte Art von Gesellschaft. Und zwar die, die ich halt in den Gassen und in den Tavernen irgendwie mauscheln. Ja, Leute, die vielleicht so ein bisschen halt nicht bürgerlich aussehen und nicht zu den gehobenen Kreisen gehören. Ja, sondern halt eben Leute, die von irgendwo von weiter unten halt, wo Glücksspiel betrieben wird. Ja, also es war halt immer so dieses, wie Josie gesagt hat, es ist was Lebhaftes, was diesen Streuner oder halt hier Yoda eben so angetrieben hat. Und es war halt schon auch so eine gewisse Art von Geselligkeit auch, aber es war halt nicht unbedingt diese herzliche Geselligkeit, sondern es war halt so, ja, okay, du hockst dich halt mal an diesen Spieltisch hin, du spielst da bei diesem Glücksspiel einfach mal mit, aber du schnappst dann halt eben Geschichten auf oder Gerüchte oder was auch immer, ja. Also dieses Umhertriebige, ja, war dann so dieser totale Kontrast zu diesem sesshaft sein und dann irgendwie ja doch nicht und so, nee, ich hatte es auch in meinen vier Wänden nicht aus, sondern ich muss.
Ja, gut. Dazu fällt mir ein, bevor wir gleich zu den letzten Fragen kommen, dass die Alternative, es hätte jemand mal im Forum, ich glaube DSA 4 Forum war das, mittlerweile auch DSA Forum einfach nur genannt, da hat jemand gesagt, eine gute Alternative zum Streuner wäre auch an Avis-Geweihten zu spielen, die dann eben von der Couleur halt, die auch rumreisen und auch getrieben sind durch Neugier eher, aber da geht dann halt eben dieses Landstreicherische verloren, zumindest mit der Konnotation von arm oder Dieb oder so. Also das könnte man auch, hat natürlich wieder ein bisschen mehr Lore, die man da kennen muss, aber ist halt natürlich jetzt einfach jemand, der halt mehr herumreist. Wollte ich nur mal so einwerfen. Rolf auf Facebook hat nochmal gesagt, dass diese Einschränkung von Natur und in der außerhalb der Stadt nicht überlebensfähig wurde ja erst mit DSA 3 richtig eingeführt. Und er fand halt auch, dass Streuner bei DSA 1 noch so eine Variante des D&D-Diebs waren und konnten auch als Waldläufer geskillt werden. Aber später dann erfolgte diese Einschränkung, warum auch immer. Und das Konzept wurde abgedampft auf einen Gossenluden. Fand ich wunderschön geschrieben. Danke, Rolf. Sehr schön. Dazu nur noch mal allgemein, ohne jetzt, dass ich dir vor den Karren urinieren will, Rolf. Sowas kann man natürlich mit jedem MeisterIn, davon gehe ich aus, ja auch noch mal abändern, ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte den Streuner spielen, der aber in der Natur total behende ist, weil er ist wie Robin Hood etc. vertrieben, seit 20 Jahren lebt er da in irgendeiner kleinen Grotte oder so, dann kann man das natürlich einfach abändern. Kein Problem. Aber vom System her ist es so. Eine Frage, die letzte Frage quasi, oder vorletzte. Das finde ich sehr interessant, die Frage. Wenn man den Streuner als Heldentypus jetzt wählt, möchte aber trotzdem jemand spielen, der sehr adelig, von hohem Stand, sehr reich ist, sehr berühmt, sehr und so weiter. Wie bringt man das unter einen Hut? Wie könnte das dazu gekommen sein? Oder wie wandelt man diese Figur ab? Ich fand das eigentlich ganz spannend, weil in mir direkt einfach diese, durch diesen Gegensatz natürlich eine Energie, einfach eine Spannung entsteht, die ich interessant finde. So als Spielleiter, Meister. Wie ist das bei euch? Was sagt ihr dazu? Reichen Adligen, aber Heldentyp Streuner.
Ja.
Entschuldigung. Was ist los bei dir? Das ist so gefällig heute.
Es klingt sehr, sehr gut. Es klingt nach einem super Spielangebot. Ich habe sofort die Ideen im Kopf, okay, was könnte dahinter stecken? Ist er nur vielleicht gerade nicht reich und kommt nicht an sein Geld, weil irgendwas schiefgegangen ist? Oder muss er sich beweisen, um seinen Titel zu halten? Oder was haben wir noch? Es gibt Dinge. Er will das einfach alles nicht.
Magnus.
Ja, ich platsche fast, genau. Wo war das? Genau, ich muss sofort an Danny McBride in dem, ich wollte gerade fragen, nicht mehr ganz zeitgemäßen Film, war er jemals ganz zeitgemäß, Your Highness, Schwerter, Joints und scharfe Bräute denken?
Super. Ich habe gerade an dich gedacht.
wo er den Thaddäus spielt, den Zweitgeborenen in der Rangfolge des Königreiches, der praktisch so der kleinere Bruder des Großen zum Helden und zum nächsten Herrscher, zum nächsten Titelträger. Ranerzogenen Erstgeborenen. Perfekt. Absolut perfekt. Und den Rest hat Josi eigentlich schon benannt. Also,
ja.
Daumen hoch. Zwei Daumen
hoch. Ja, absolut. Man kann ja auch, ich meine, ich bin kein großer Freund von vorgeschriebenen Backstories in Kampagnen, weil ich immer denke, lass es ein bisschen organisch kommen. Aber es kann ja auch jemand sein, der vom Glück abgefallen ist und deswegen vorher ein reicher Handelskaufmann war und dann, ne, so ein bisschen wie bei Changing Places, da sind wir auch wieder bei dem politisch korrekten Film mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy, da ist ja auch der eine dann auf einmal am Arsch so. Die Glücksritter heißt er übrigens auch. Ah, dann haben wir wieder den Bogen geschlagen. Streuner, Glücksritter, genau. Und da kann man ja genauso dann das anspielen, dass dann jemand ist, der eigentlich noch erwartet, dass ihm da die Ehre zuteil wird oder dass er doch nicht auf diesem Boden schläft und so. Und aber er ist halt jetzt ein Streuner. Also er ist halt jetzt, das ist jetzt dazu gekommen. Auch eine wunderbare Möglichkeit, das anzunehmen.
Da müsste ich tatsächlich gucken, dass es bei mir im Kopf logisch ist vom, also ich brauche so einen Headcanon irgendwie. Das ist einfach für mich stimmig ist, wieso sollte jetzt ein Adeliger ein Streuner sein? Also ich kann mir, also ich komme einfacher zurecht, wenn ich jetzt ganz kurz in den Mantelschwert und Zauberstab reingucke, weil da kannst du ja tatsächlich bei Herkunft und bei Stand der Eltern auswürfeln reich. Ja, also wenn du eine 20 würfelst, dann sind deine Eltern halt irgendwelche Spieler. Vielleicht bist du ja auch als reicher Streuner irgendwie ein Spieler, aber vielleicht nicht Glücksspiel, sondern Falschspiel. Und jetzt rennst du halt eben weg und streunst deshalb durch die Gegend und hast irgendwo einen fetten Geldsack mit dabei und musst halt gucken, dass du das, ja. Aber jetzt ein Adeliger, der zum Streuner wird, dann bräuchte ich irgendwas griffigen Grund, wieso du als Adeliger, der ja irgendwo Besitz hat und Landsitz hat und dann halt wieso du das alles hinter dir lässt, um halt irgendwie durch die Gegend zu streuen. Ja, da bräuchte ich, glaube ich, schon irgendwie eine gute Begründung, dass das für mich einfach so in sich stimmig ist, weil sonst, da würde mich tatsächlich einfach die Motivation interessieren. Ja, wieso macht jemand's?
Du fändest es wahrscheinlich auch interessant, aber sagst, okay, es müsste auch wirklich funktionieren. Schon.
Ja, ist halt die Frage, ist das dann noch ein Streuner, wenn er von vornherein reich ist und Besitz hat? Ja, also es widerspricht natürlich jetzt so meinen stereotypischen Erwartungen, gebe ich ja zu. Ja, weil wir sind ja bei so einem Archetypen, ja, ist das dann eben noch ein Archetyp, ein reicher Streuner? Also für mich fühlt es sich ein bisschen merkwürdig an, jetzt gerade so aus dem Bauch heraus. Weil ich meine, wenn du adelig bist, hast du ja irgendwie Verpflichtungen. Ja, und dann ist halt eben die Frage, wenn du einen reichen Streuner spielst, holen dich diese Verpflichtungen dann quasi ein? Oder bist du dann wirklich irgendwie von da abgehauen und zu tun haben? Ja, also das würde mich da interessieren, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich dann da tatsächlich nicht einfach bei einem und nicht mehr beim Streuner.
Okay, das habe ich die richtige Frage am Ende gestellt. Jetzt geht der Shitstorm.
Das platzt gleich.
Ja, Magnus, bitte.
Ja, unheimlich. Lieber Daniel, du hast meinen Jeremiah Reinhardt Jr. kennengelernt. Milliardärserbe gelangweilt und geht zum Stargate Center, weil er glaubt, das ist ein Abenteuererlebnispark. Da hast du den Geldadel, der einfach Abenteuer erlebt, weil ihm sonst zu langweilig ist. Ein Beispiel. Es ist ja nur ne, so die Möglichkeit, jetzt auf DSA gemünzt. Die Eltern können ja auch das Anwesen verzockt haben. Oder sie mussten es in Zahlung geben und er hat Kohle gekriegt oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, du wolltest vielmehr die eigene Perspektive ansprechen gerade. Ne? Dass du sagst, dass so Sträume sind für dich eher die erstmal broke sind und dann gucken müssen.
Ja, aber jetzt auch bei deinem Beispiel war jetzt nicht so ganz klar, ist der arm oder ist der nicht arm?
Geistig? Also der Jeremiah geistig, ja. Den Rest macht er
gerne verneinen, aber.
Aber das war ja die Frage. Kann man denn einen Streuner spielen, der reich ist oder zumindest affluent? Ist das überhaupt möglich oder nicht? Also ich würde sagen, ja, aber.
Ich muss jetzt noch einmal auf DSA 4 zu sprechen kommen, weil nämlich die möglichen Ausformungen des Streuners da sich nochmal konkretisiert haben. Also ich sage jetzt mal sowas wie ein Tu-nicht-gut, ein Nichtsnutz, ein Faulenzer, ein gelangweilter Zehn, wie auch immer. Leute, also sag jetzt mal auch welche, die da nicht unbedingt einer bestimmten Verpflichtung folgen. Deshalb finde ich den Vergleich mit dem Avis-Gewalt ein bisschen schwierig, aber das sei mein Problem. Sondern welche, die eben frei sind oder für die das Geld entscheidend ist, die weltlichen Dinge. Also schon recht profan, aber da denke ich, da sehe ich auf jeden Fall viel Freiheit und viel Potenzial. Also auch für reiche Streuner. Ja. Lass sie doch ein, zwei Dungeons durchkämmen. Dann haben sie auch Geld. Und dann.
Das klingt, als hättest du so eine EV, ein Herz für reiche Streuner oder so.
Das ist mein. Ich verrate dir nicht, wo ich dieses Tattoo habe. Ne?
Auch Reiche. Auch Reiche dürfen Penner sein.
Ne?
Ja, ich verstehe, also bei Daniel muss ich sagen, ich verstehe das auch, wenn Menschen. Warum sage ich Menschen? Ich habe noch nie etwas anderes als Menschen gespielt. Wenn Mitmenschen Figuren bauen, die so ein bisschen eierlegende Wollmilchsauen sind, also zum Beispiel Adlige mit Geld und mit hier und mit das und mit dem und wollen aber spielen wie ein Streuner. Also, und wenn ich da so ein bisschen den Verdacht hege, bin ich jetzt bösartig, dass ich denke, okay, irgendwo müsste ja auch eine Lücke im Charakter haben, ein bisschen ein Vakuum, was wachsen kann, etc. pp., finde ich das halt schwierig. Also, gerade Level, es sind ja auch Stufe 1 Helden, etc. Ah, das tue ich mich ein bisschen schwer mit. Also ich hatte mal auch einen Mitspieler, der hat einen Seefahrer, wollte der spielen und hatte eine ganz krasse Backstory. Die war total schön. Aber da war der schon mal irgendwie sonst wo involviert und Tier und Meuterei und Piraterie und dann da und schon mal da und mit dem Captain und so. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, das klingt so, als würdest du so ein bisschen alles vorwegnehmen, dass du alles schon weißt und kannst. Und ich glaube, der Spieler wollte nicht so gerne jemanden spielen mit Schwächen und sowas. Und das würde ich dann auch da gucken, dass das eine Gefahr ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Adliger sein, der herumstreut. Also ja, das würde ich dann Daniel zustimmen, dass man da aufpassen muss. Aber wenn er halt so wirklich dann zum Streuner durchs Schicksal geworden ist, wäre nicht dann ganz in Ordnung. Müsste man echt im Einzelfall, glaube ich, eine Einzelfallentscheidung.
Nein, ich habe Wochenende.
Sorry, das wollte ich nicht triggern mit diesem Wort.
Matsch, alles gut.
Ja, ich würde noch eine letzte Frage. Achso, hat noch jemand was dazu, zu dem Thema? Okay, also. Hat jemand von euch, wenn euch das sowas einfällt, eine Abenteuerempfehlung für die sich überhaupt da geschriebene oder publizierte Abenteuer spielen, für Streuner oder StreunerInnen? Ich kann euch schon mal was vorwegnehmen, dann könnt ihr auch noch mal kurz nachdenken. Was ich ganz, ganz toll finde, auch gerade als Retro-Spieler, sind die beiden Havena-Anthologien, Tödlicher Wein und Seuche an Bord, spielen in der Stadt, sind kurzweilig, haben teilweise auch mit Diebstahl zu tun oder gestohlenen Dingen, sind also wunderbar für Streuner geeignet, diese beiden Anthologien. Es sind, glaube ich, 6 Abenteuer. Davon sind, würde ich sagen, 3 oder 4 Stück für Streuner geeignet. Das wäre so meins. Habt ihr, also wir hatten es ja eben schon gesagt, Streuner passen eh überall rein, aber fallen euch jetzt noch welche ein, wo ihr sagt, hey, das passt schon besonders gut? Irgendwelche Stadtabenteuer oder die vielleicht auch in zwielichtigen Vierteln spielen oder so?
Also ich kann es kurz machen. Mir fällt jetzt da wirklich nichts Konkretes ein. Ich weiß, wir haben damals mit der alten DSA-Gruppe von 90er Jahre bis 2 oder sowas, 3, wir haben sehr viele Abenteuer auch noch gespielt, neben der Bauborat-Kampagne her. den Steuner, den wir damals an Bord hatten, der, wie du gerade gesagt hast, der hatte manchmal wirklich so seine Momente in sehr vielen Abenteuern auf unterschiedliche Facetten, wie so ein Schweizer Taschenmesser eben, ab dem Sinn, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das war jetzt für Felix damals voll auf das. Also ich mir fällt jetzt da nichts ein. Ich sag mal ein.
Ja, alles gut. Agnes, Josi.
Also ein konkretes Abenteuer kann ich nicht benennen. Ich würde auch wahrscheinlich eher ein städtisch angelegtes Abenteuer empfehlen, welches auch immer das sein mag. Ansonsten, ja, Streuner passen überall hin. Wir hatten einmal in einer anderen Spielrunde die Situation, in der ich auch Nira spielen durfte, dass wir ein Abenteuer gespielt haben, in dem keiner lesen konnte, was für einen Streuner durchaus mal vorkommen kann. Es ist sehr, sehr schlecht, wenn man ein Abenteuer spielt, in dem es sinnvoll ist, wenn man, das sollte man dann vielleicht nicht tun. Oder wenigstens einen Charakter dabei haben, der lesen kann. Hilft beim Überleben.
Ja, es muss piktografisch an diesem Ort dann noch zusätzlich zufällig dargestellt sein, was man wissen muss. Könnte ja auch sein.
Ja, gebe ich meinen Spielleiter weiter von damals.
Gib das mal deinem Spielleiter weiter, ja.
Ja, ich nehme es mal an. Ich find, dennoch würde ich das Grab mal von Briglo als wunderbar geeignet für Streuner in bezeichnen. Mir fallen noch unter den Solo-Abenteuern sehr dankbare ein, die auch aus der Retro-Zeit stammen. Also, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Sehr schön. Wie hieß sie denn? Nedime, die Tochter des Kalifen. Ja, der Streuner muss sterben, hätte ich bei den Gruppenabenteuern genannt, tatsächlich. Finde ich nämlich, ist auch super. Also, Nedime, die Tochter des Kalifen. Solo-Abenteuer. Auch richtig nice, wo man auch als Streuner durch den maraskanischen Dschungel kommen kann, in einer Frühzeit von DSA, ist der Quell des Todes, ist mit dem Fokus darauf, dass es so alt ist, auch wirklich richtig schön zu spielen und echt ein Glanzstück seiner Zeit. Die Sümpfe des Lebens ist das Solo-Abenteuer aus dem Doppelband Der Zug durch das Nebelmoor. Ist auch sehr nice, weil es einen großen Märchenaspekt und Märchencharakter hat. Dann würde ich noch Liebliche Prinzessin Jasmina aufgreifen wollen. Das ist auch ein Solo-Abenteuer.
Aber die würde sich doch mit einem Streuner nicht abgeben.
Wenn Liebliche Prinzessin Jasmina wirklich das ist, was du glaubst, dass es sein soll, denn damit spielt das Abenteuer auch.
Stimmt, ich dachte, es wird eine Dime verwechselt.
Ja. Achso, ja, okay.
Ich habe die Cheeks nicht auseinanderhalten können.
Hast du die Cheeks?
Geschwisterschalter. Mit Dime, Jasmina, Schwesterschalter.
Oh, das hast du dich vertan, okay. Du kleiner Sportsfreund. Ja, und dann, und dann an Gruppenabenteuern. Ja, du hast Havena schon vorne weggenommen. Finde ich auch super. Ich finde auch jegliche Stadt- und Mantel- und Degen- und Detektivabenteuer klasse. Wenn ich jetzt die ganzen Havena-Bände rausnehme, dann wäre da auch noch die Bettler von Grangor, die Kanäle von Grangor, dann wäre da die Verschwörung von Gareth, dann wäre da Gaukelspiel.
Ja.
Als löserer Nachfolger von In den Fängen des Dämons und von der Verschwörung von Gareth. Also, eine große, ja, das ist ja das Tolle, wenn man einen Charakter hat, bei dem es so viele Freiheiten gibt.
Denk nur dran, dass wenn der Streuner, wenn er ein Stadtabenteuer macht, dass der Streuner nicht aus der Stadt kommt, wenn er nicht lorefest ist. Da müsste dann, das ist natürlich dann wieder die Falle, weil wenn ihr jetzt in dunklen Gassen die Anthologie spielt, dann in Gareth zum Beispiel oder so, und dann der Streuner daherkommt, dann ist er ja der Go-To-Guy oder Girl, der das wissen sollte, und dann hat man natürlich das Problem wieder, dass ein Anfängerspieler das dann nicht weiß. Also. Oder zumindest muss man es ihm dann zufüttern. Das kann man natürlich machen.
Das ist eine Falle!
Ja, genau.
Ja, it's a rap. It's a rap. Admiral Snackbar.
Ja, genau.
Schön.
Oh, ja. So, Daniel, wolltest du noch was hinzufügen, die Fügen?
Eigentlich nicht, nein, aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach so zurückblicke auf die beiden Streuner, die wir hatten, die auch den Kern von zwei DSA-Kampagnen jetzt gebildet hatten damals, wie gesagt, in meiner 90er-Jahre-Gruppe und auch jetzt in der Gruppe, die Bobart-Kampagne abgeschlossen hatte, waren die Streuner, das ist mir jetzt auch durch diese Folge jetzt erst bewusst geworden, ja, also wirklich unglaublich vielfältig einsetzbar, und es war immer faszinierend zu sehen, was ist aus denen eigentlich geworden, ja, wie haben die ihre Talente entwickelt, und der eine aus der Felix, ja, mit seinem Remy aus den 90er Jahren, ja, ist dann ein Unterweltboss geworden, und die Streunerin Jura, gespielt von Laura in der zweiten Hälfte der Bobart-Kampagne, die wir da ja 20 mit ihrer Streunerin zusammen die Welt gerettet, also zwei völlig unterschiedliche Richtungen, in denen sich diese Streuner entwickelt hatten, ja, also das ist mit Streunern möglich.
Ja, das stimmt, ne? Kann ich nur beipflichten, wenn ich jetzt überlege. Ganz viele liebe Grüße gehen raus, lieber Richard. Und in meiner, das erste oder der zweite Durchlauf meiner Bobrad-Kampagne auf jeden Fall. Das war Salix Winterkalt, ein Streuner, wurde quasi zu einer Art wie so richtiger Abenteurer, so fast so von Klamotten her wie so ein Musketier, aber auch so dämonenjagend und so weiter. Und sonst Rajan Ulmski, der wurde quasi auch ja so ein Unterweltboss. Und ja, man hat so gerade bei DSA so tolle Möglichkeiten, dir dann auch so profane bis humorvoll blöd klingende Namen zu geben. Das finde ich einfach auch schön. Das ist
Rajan Ulmski ist echt ganz schön hart. Ja. Ja. Ja, ihr seht schon, Streuner sind allgemein beliebt, auch bei uns und auch bei den Spielerinnen. Aus gutem Grund sehr flexibel, vielseitig einsetzbar, viel Wachstumspotenzial für Einsteiger geeignet und so weiter und so weiter. Auch in vielen Abenteuern, eigentlich in allen verwendbar, besonders zum Einstieg. Später kann man ja sonst noch was machen. Das möchte ich dann einmal hier so stehen lassen. Gerne ihr da draußen an die Community, die ihr diese Folge jetzt gehört habt. Und es gibt bestimmt jemanden, ich hoffe es, der überhaupt nicht mit diesem Charaktertyp so als Spielerin oder Meisterin klarkommt, aus gewissen Gründen oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Schreibt uns das bitte, wir greifen es in der nächsten Folge auf. Das wird uns nämlich sehr interessieren. Dann verbleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und ich danke euch auch, dass ihr wieder dabei wart. Natürlich, sonst wäre ich ja hier ganz alleine auf weiter Flur und sage Tschüss und überlasse euch das Feld für den Abschied. Macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal.
Ich mach's auch kurz. Fex möge mit euch sein. Bis zur nächsten Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören ebenfalls so viel Spaß.
Möge das Würfelglück euch hold sein, sowohl als Spieler als auch als Streuner.
Möge Swafnir euch den Weg weisen, ganz gleich von wo ihr Streuner so stammt und viel Spaß beim besten Hobby der Welt.
Ihr Lieben, das war die Meistergespräche-Folge 37, unsere einzige Schwafelverse-Folge in diesem Monat. Aber ab nächsten Sonntag sind wir dann wieder in der Taktung oder in einer Taktung. Und ich freue mich, dass ihr so lange Geduld bewiesen habt und dass ihr mit dabei wart. Wenn euch noch was zum Streuner einfällt, bitte schreibt uns oder andere Vorschläge, Ideen, Anregungen, wie auch immer, zu dieser, einer anderen oder einer zukünftigen Meistergespräche-Folge einfach an die üblichen Kommunikationskanäle. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny im Namen, in diesem Fall meiner Mitmeisterinnen, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und rollt die Würfel.